willkommen zum Founder Personality Podcast. Dein Podcast von der Idee bis hin zur Gründung. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst. Mein Name ist Jasmin Chiara Bauer und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast im Interview. Und zwar Florian Hähnle von Polarstern. Er hat Polarstern Energie 2011 zusammen mit Simon und Jakob gegründet. Mit Polarstern wollen sie als unabhängiger Energieversorger aktiv an der Energiewende teilnehmen und so unsere Zukunft mitgestalten. Leider hat die Aufnahme nicht die beste Qualität, da wir in einem ungünstigen Raum saßen und ich halt doch noch ein richtiger Podcast-Anfänger bin. Aber ich hoffe, du kannst trotzdem viel für dich mitnehmen und ich arbeite schon dran, dass die nächsten Folgen dann besser sind. Ich habe mich wirklich sehr auf dieses Interview gefreut und freue mich deshalb, dass du jetzt reinhören kannst. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Florian Hähnle. So, dann habe ich heute den Florian Hähnle zu Gast. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, direkt im Büro. Und wir werden über spannende Themen sprechen und deswegen herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen, dass du da bist. Danke.
Vielen Dank. Dann habe ich jetzt gleich direkt zu Beginn mal gleich zwei Einstiegsfragen für dich. Welche Eigenschaft würdest du sagen, würde dich am besten mit 10 Jahren, mit 18 Jahren und heute beschreiben?
Also mit meinem Alter von 10 Jahren, 18 Jahren und heute. Mit 10 Jahren war ich sehr aktiv, ja. Und habe da die gesunde kindliche Naivität wie jedes Kind gehabt, was wunderbar war. Ja. Mit 18 Jahren dachte ich, ich wüsste schon alles. Und ich hätte jetzt, die Welt stünde mir offen, was ich tatsächlich auch tat. Ja. Aber ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein, jetzt mit, was war die letzte Zahl?
Und heute.
Und heute, ja. Mit heute weiß ich, dass ich mit 18 tatsächlich noch naiv war und wenig wusste. Und jetzt, ich bin jetzt 14, habe ich nur eine gesunde Reife, denke ich, dass ich es jetzt tatsächlich weiß. Ja. Und, aber ich glaube, was ich mir immer bewahrt habe, ist diese kindliche Neugierde und das Interesse an neuen Dingen und auch ein gewisses Risiko, Liebe zum Risiko und zu neuen Themen und Dingen und Gedanken. Ja, das hat sich durch alles durchgezogen.
Ja.
Und mit 80 werde ich wahrscheinlich sagen, ach Gott, mit 40, schau dir den Unterschied an.
Aber wer oder was hatte ich denn als Kind und wer oder was hatte ich heute oder inspiriert dich am meisten heute?
Also ich habe keine großen Vorbilder oder sonst irgendwo so dieses klassische Sportler oder sonst irgendwas. Als Kind haben mich meine Eltern, also meine Eltern inspiriert, insbesondere meine Mutter und Alberto Tomba, der Skifahrer dann doch, aber nur für diese spezielle. Heute habe ich keine großen Vorbilder. Mich inspirieren besondere einzelne Eigenschaften, aber jetzt nicht, dass irgendeiner in der Person oder einem Unternehmen oder sonst irgendwas danach streben würde.
Ja, und dann nimm uns das mal direkt mit in dein Leben. So, was machst du und was ist deine Aufgabe bei Polarstern Energie?
Also ganz grundsätzlich, ja, die ganz großen. Wer bist
du? So einfach direkt reinsteigen.
Also jetzt als Person, ich bin Familienvater, ich habe drei Jungs und es ist wunderbar. Ja. Bin auch glücklich, immer noch mit der ersten Frau verheiratet. Ja, schaut gut aus, dass es auch so bleibt. Und ich war früher so ein Globetrotter. Ich bin bis 8 Jahre im Ausland gelebt, bevor ich Polarstern gegründet habe. Ich habe ein Jahr in den USA gelebt. Ich habe 4 Jahre in der Schweiz gelebt und noch so ein paar andere Destinationen. Ich finde es total schwer, hier zu über einen selber zu sagen, was bin ich für ein Typ? Finde ich, das sollten ehrlich gesagt auch andere sagen. Ich habe eine klare Meinung, ja, ich habe eine klare, konkrete Vorstellung, ich bin aber nicht beratungsresistent und mir kann man doch sehr gut auskommen.
Und wie war dann der Weg hin zur Polarstern-Energie? Wie kam das?
Ich komme aus einer Unternehmersfamilie, ich wollte schon immer was selber machen. Ich habe auch internationaler BWL, also in Cambridge und in Landshut studiert und bin auch direkt danach im Studium in Startup in die Schweiz gegangen. War auch schon im Cleantech-Bereich, habe das mit aufgebaut. Ich habe es nicht gegründet, sondern ich war da der erste Mitarbeiter. Und als dann so Familie anstanden und habe ich gedacht, okay, ich würde ganz gerne wieder nach Deutschland zurückkommen, bin dann dort ausgestiegen und habe dann relativ zügig, ein paar Monate später, Polarstern gegründet, beziehungsweise den Vorläufer von Polarstern. Ich habe da eben Jakob und Simon kennengelernt. Und ich wollte schon immer was selber machen. Ich wollte immer unternehmerisch tätig sein. Also das gefällt mir, gestalten. Nein, die Antwort auf die Frage davor. Ja. Also was gestalten. Das macht mir Spaß, auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich brauche eine Aufgabe mit Sinn. Also meine Spezi sind halt so zu McKinsey oder ins Investmentbanking oder BCG oder so. Ich habe mir die Beratungen auch angeschaut, fand es auch spannend, mir gefällt auch die Denke, habe da auch sehr viel mitgenommen, aber es war nicht mein Ding. Ich wollte doch mehr Sinn in meiner Arbeit haben und mit der Energiewende, ich glaube, ist die größte Aufgabe für unsere Generation. Für meine Jungs ist es zu spät. Also wenn die in 20 Jahren was mitbewegen, mitentscheiden können, dann müssen wir die Energiewende großteils durchgebracht haben. Ja. Es ist möglich. Also es ist immer schlimm, wenn man total viel strampelt, wieso, und dann wie in so einem Treibsand ist. Und je mehr man strampelt und trotzdem untergeht, das ist aber nicht so. Also ich glaube, dass wir alle Chancen, wir haben es alles Wissen, wir haben die Technologie da, mittlerweile auch so das gesamte Mindset. Wir haben die verdammte Aufgabe, aber wir haben auch die Chance, die Energiewende weltweit umzusetzen.
Ja. Wenn du jetzt gerade sagst, wir haben die Chance und wir können alle was dran machen, was kann man denn wirklich so als Einzelner, wie kann man denn da mitwirken?
Das Grundsätzliche ist, mach dir Gedanken. Glaub nicht irgendwas, was in den, egal in welchen Medien oder so, nur steht. Also nicht einfach nur konsumieren, sondern selber nachdenken. Und wenn du jetzt anfängst, selber nachzudenken und sagst, selbst wenn du jetzt beispielsweise am Klimawandel vielleicht sogar nicht überzeugt bist, dass er menschengemacht ist, kann ja sein, aber dann kann man sich ja auch die Frage stellen, ich habe zwei Optionen, entweder endliche, vielleicht nicht für unsere Generation, aber für die Menschheit auf jeden Fall, endliche Ressourcen, nämlich fossile Ressourcen zu verbrennen, die auch auf jeden Fall stinken, oder ich setze auf unendliche, erneuerbare, saubere Ressourcen. Selbst wenn es mit Klimawandel gar nichts zu tun hat, dann ist die letztere Entscheidung irgendwie sinnvoller. Allein aus dem Grund würde ich da drauf setzen. Was jetzt für jeden Einzelnen heißt, ist, denk nach, was du tust. Du kannst ein bisschen über deinen Konsum nachdenken, über dein Verhalten. Es gibt ganz tausend Möglichkeiten, wie ich mich bewege, wie meine Mobilität ist, welchen Energieversorger ich nehme. Jetzt sage ich nicht, dass man unbedingt Ökostrom von Solarstellen nehmen muss. Kann man natürlich, klar. Aber allein mit der Wahl eines Energieversorgers, sprich eines Öko-Energieversorgers, sparst du ewig Tonnen CO2 pro Jahr. Es sind also viele Sachen. Man kann ein bisschen auf Fleisch verzichten, muss aber nicht. Also ich bin jetzt nicht, ich halte nicht viel davon, alles zu verzichten, auch nicht mehr zu fliegen. So diese Fliegen per se beispielsweise ist ja nicht schlimm. Es ist nur schlimm, dass wir die Flugzeuge mit fossilen Treibstoffen betreiben. Wären es keine fossilen Treibstoffe, dann wäre es Fliegen auch nicht so toll, sogar im Gegenteil toll. Also müssen wir nicht hingehen, das Fliegen verbieten, sondern alternative Treibstoffe entwickeln. Und auch das gibt's. Also das meine ich nur so ein bisschen nachdenken, ein bisschen Mindset, eigene Gedanken machen. Und dann findest du tausend Sachen, wo du jeder Stück für Stück seinen kleinen Beitrag leisten kann.
Ja. Und wie seid ihr genau zu dieser Idee gekommen? Also hatte das einen bestimmten Grund oder genau Ökostrom?
Warum Polarstern? Ja. Eigentlich war es nicht Ökostrom, sondern wir hatten schon das Ziel und machen es zum Glück immer noch. Ja. Insofern haben wir es nicht aus den Augen verloren. Die Energiewende zu den Menschen, insbesondere im urbanen Raum zu bringen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann haben wir aktuell eine Stromwende und keine Energiewende. Weißt du, jeder kann Ökostrom beziehen, ist auch bekannt. Ja, hast du ja auch gerade gesagt, was jetzt mit Ökostrom. Aber wenn man sich so den Energiekonsum des privaten Haushalts anschaut, dann sind es etwa 20% Elektrizität, also Strom, und etwa 80% ist Wärme. Und in der Wärme bei uns in Deutschland ist noch ganz groß oder großteils fossil, sprich mit Ölheizung, mit Gasheizung etc. Sprich, der Großteil des Energieverbrauchs ist fossil. Und da, als wir mit Polarstern angetreten haben, gesagt, das kann's ja nicht sein. Wir stellen uns da auf den Kopf, um diese 20% grün zu kriegen und die anderen 80% liegen brach. Dann haben wir eben unser wirklich Ökogas entwickelt. Ist nämlich ein Ökogas auf Basis von Reststoffen ist, eben Abfall, der schon da ist und es auch preislich deutlich wettbewerbsfähiger ist als andere Alternativen. Und so ermöglichen wir privaten Haushalten, die einen Gasanschluss haben, zu 100% und zu vernünftigen, auch wirtschaftlichen Konditionen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das war unser Antrieb. Also auch da jedem sind die 100% Energiewende zu ermöglichen in einem privaten Haushalt. Und das Gleiche machen wir mit dem Thema Mieterstrom. Die Leute, die sich beispielsweise keine eigene PV-Anlage aufs Dach setzen können, weil sie irgendwo zur Miete wohnen, indem wir dort PV-Anlagen, also Solaranlagen installieren oder Wärmepumpen oder beides kombinieren, auch mit Elektromobilität, mit Ladelösungen für Elektromobilität. Da geht es ja viel weiter, die Energiewende. Ich verschmilzt ja da, also die Sektoren. Mobilität, ja. Wärme, Elektrizität.
Ja. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, dass du immer schon fasziniert warst, auch von Startups. War es dann von Anfang an von geplant, dass es ein nachhaltiges oder vor allem ein besonders soziales Startup wird? Oder war es erstmal grundsätzlich so dieses Faszinierende, was Eigenes zu machen?
Ich wollte was Eigenes machen, aber von vornherein war es mit gesundem Menschenverstand. Mhm. Ich halte es eigentlich, es ist traurig, dass wir uns jetzt so drüber unterhalten müssen, hey, ihr seid ein Social Business oder sonst irgendwas. Eigentlich müssten die, die anders sind, die nämlich einseitig die finanzielle Rendite optimieren auf Kosten der Mitarbeiter, der Umwelt, aller anderen Ressourcen, nur diese eine finanzielle Ressource peppern, die müsste sich eigentlich rechtfertigen, wie kurzsichtig es ist. De facto ist es umgekehrt. Ist ja schön für mich, ich profitiere davon, ja, dass wir so als Vorbild gezeigt werden und da so, hey, das funktioniert, selbst im Energiemarkt kannst du mit einem gesunden Menschenverstand kannst du bestehen und kannst wettbewerbsfähig sein. Aber ich finde, das ist nichts anderes, wie gesagt, das ist totale Überzeugung, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Und ja, wir haben nur damals dann gemerkt, ach ja, cool, das ist eigentlich so Social Business, da gibt es ja die Kategorie. Aber so also von Überzeugung haben wir es, für uns war es total normal.
Und würdest du sagen, so jetzt gerade in der Gründungsphase oder im Aufbau, unterscheidet sich das zu einem normalen Startup, wenn man da das gründet? Weil zum Beispiel wir an der Uni haben jetzt nachhaltige Businesspläne, dann haben wir Social Businesspläne und normale und dann sagen wir alle, dass da ein totaler Unterschied da ist. Aber gibt es da einen Unterschied oder ist das eigentlich wirklich nur so, man lernt es halt?
Das ist wie so, wenn so ein Unternehmen Nachhaltigkeitsreport erstellt.
Ja.
Das kannst du dir sparen. Also wenn es eine Nachhaltigkeitsabteilung gibt, dann hast du ein Problem, weil entweder ist es in der DNA des Unternehmens verwoben, ja, inhärenter Bestandteil, Kern des Unternehmens, oder kannst du gleich bleiben lassen. Und deswegen so diese Businesspläne, diese unterschiedlich aufzusplitten oder aufzufächern, weiß ich nicht, ob der so sinnvoll ist. Es hat aber tatsächlich schon einen Unterschied, weil wenn du jetzt jedes Unternehmen braucht Geld, ja, und auch wir wollen ja profitabel sein und Menschen, auch Investoren sind ja auch Menschen, denken in Schubladen. Und genau das Thema hatten wir, weil wir waren auf der einen Seite, ist es leicht, sagen wir mal so, für klassisch gewinnorientierte Unternehmen, VC, also Venture Capital, Geld einzusammeln. Und es ist leicht für NGOs irgendwie, also nicht gewinnorientierte Unternehmen, Funds einzusammeln.
Mhm.
Wenn du also zwischendrin bist, wenn du sagst, ja, natürlich sind wir gewinnorientiert, voll okay, aber nicht nur, sondern uns ist die ökologische und soziale Rendite genauso wichtig, da war es schon schwieriger, Investoren zu finden. Also ein konkretes Beispiel, wir haben ja auch mit VC, also Venture Capitalist, gesprochen, wir hatten auch Angebote auf dem Tisch, die haben wir dann aber abgesagt, weil wir es eben nicht wollten. Wir hatten beispielsweise so Diskussionen, dass wir diese mit jedem Kunden unterstützen, wir eine Familie in Kambodscha mit 20 Euro pro Jahr, weil es zu uns gehört, weil es Energiewende weltweit ist, Kern von Polarstern. So, das sind 20 Euro pro Jahr. Dann sagen die Investoren, oder haben konkret welche gesagt, finden die super, wir stehen auch total dahinter. Ja, aber ganz ehrlich, mit 10 Euro bewirkst du doch auch sehr viel. Ja? Und die Geschichte kannst du doch genauso erzählen. Ihr seid doch genauso glaubwürdig. Ihr hättet 10 Euro mehr Marge, damit, keine Ahnung, gleich 30% mehr Marge im Energiemarkt. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist die falsche Denke.
Ja, das ist nicht das Ziel.
Richtig, das ist nicht das Ziel.
Ja.
Und also insofern, ja, da gibt's schon Unterschiede. Mittlerweile ist es aber auch leichter. Ich meine, es ist auch fast 10 Jahre her, dass wir die Gespräche geführt haben.
Ja.
Die Studiengänge, die du gerade aufgeführt hast, oder auch die Businesspläne, die gab es nicht. Also ich wurde ganz klassisch hier EBIT gib ihm aufgezogen oder auch konditioniert. Und auch damals, auch als wir gegründet haben, waren wir noch totale Exoten. Mittlerweile ist es ja fast hip.
Ja.
Was cool ist,
ja.
Also ich will es nicht despektieren, ich finde es super, toll.
Wichtig auch, ja. Und gab es sonst noch, wenn du so gerade sagst, wegen gerade bei Venture Capital, aber gab es noch andere Herausforderungen oder wirklich auch mal Momente, wo ihr gesagt habt, wir schmeißen und lassen das Ganze oder was waren so Challenges?
Das ist wie bei jedem, also viele Gründer, die jetzt noch da sind, haben, die anderen, die sind einfach nicht mehr da, ja, die haben es aber dann auch erlebt, dass fast jeder durch ein krasses Tal gegangen. Ja. Wir waren auch schon ein, zweimal mit dem Hintern mehr als über dem Abgrund. Mhm. Ich sage nicht, dass es unbedingt sein muss und ich wünsche es jedem, dass es auch anders geht. Aber ja, nee, also bei, nach außen hin schaut immer alles golden und wunderbar und du siehst ja. den Glamour. Ja. Aber natürlich, auch, wir müssen jeden Tag hart arbeiten und wir sind auch durch sehr, sehr steinige Phasen gegangen. Weil wir den Bootstrap-Case, sprich aus möglichst aus dem organisch zu wachsen, ja, mit nicht so viel externem Geld, war das hart. Wir uns keine Gelder gezahlt und die Gürtel sehr eng geschnallt und waren trotzdem mal über dem Abgrund.
Ja. Und du hast zwar vorher auch gesagt, für deine Jungs wird es schwierig, wenn sie erst in 20 Jahren praktisch damit anfangen würden, was zu verändern, aber wie siehst du denn so die Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren? Was denkst du, wie wird sich das Ganze, wohin tendiert das Ganze? Was denkst du von über die Entwicklung jetzt gerade?
In welcher Hinsicht?
Also gerade mit den ganzen Veränderungen, die jetzt gerade stattfinden, wie das Umdenken, was du auch gesagt hast bei Mindset, geht es in eine positive Richtung oder machen wir noch zu wenig?
Grundsätzlich denke ich, die Richtung passt.
Ja.
Erstmal. Ich befürchte aber, dass wir viel zu langsam sind. Mhm. Weil es nicht eine. Es ist nicht nur einmal so, hey, wir müssen ein bisschen was ändern, und, sondern hast du diese Horror-Szenarien, aber es ist eigentlich 5:05. Und wenn wir noch einen Effekt haben wollen, haben wir halt leider nicht viel Zeit. Effekt heißt, wenn wir die ganz konkret die Erderwärmung einigermaßen in den Griff kriegen möchten, dass sie einigermaßen erträglich bleibt, dann sind wir eigentlich viel zu spät dran.
Ja.
Aber es kann auch nicht die Ausrede sein, so fatalistisch dann eben nichts zu machen. Sondern wir müssen nach wie vor alles tun, um möglichst schnell die Energiewende umzusetzen. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Und da kann es gar nicht genug Rückendeckung geben. Es ist krass, was ich getan habe, jetzt, wenn man das jetzt mal so volkswirtschaftlich sieht, dann ist es eine tolle Entwicklung. Aber die braucht es auch. Und es braucht eigentlich viel mehr. Für die Größe der Aufgabe ist es noch zu wenig.
Ja. Und du hast jetzt auch gemeint, dass ihr auch Projekte habt, gerade in Kambodscha und Mali. Gibt es einen Grund, warum genau dort? Also habt ihr da irgendwelche persönlichen Bezüge hin oder ist da irgendwie eine Verbindung?
Ja, also sowohl als auch. Also erstmal reden wir von Energiewende weltweit. Und das heißt für uns auch konkret, wir tun hier was. Wir investieren ja auch hier in erneuerbare Anlagen, ganz konkret. Aber eben auch in Mali und Kambodscha, weil ich dort eben auch mit 20 Euro deutlich mehr bewegen kann als wir.
Ja.
Und weil wir auch hier in der westlichen Welt jahrzehntelang, viele, viele Jahrzehnte lang, auf Kosten anderer Länder gelebt haben. So, und deswegen haben wir auch eine Aufgabe, unseren Teil dazu beizutragen, dass nicht jeder die gleichen Fehler machen muss oder einfach da besser zu werden. Und warum ganz konkret in Kambodscha und in Mali? Ich kann mit 20 Euro viel bewegen, plus wir haben direkte Kontakte. Und zwar ist wichtig, dass das Geld auch 1:1 ankommt. Es gibt ja ganz viele Projekte, was man so machen kann. Da gibt es ganz viele tolle und auch ganz viele schlechte. Und wir haben direkte Kontakte zu den Organisatoren und auch zu Leuten, die mit aufgebaut haben. Und da wussten wir eben, dass da wirklich auch jeder Euro ankommt und da geht auch nichts in den Overheads, sondern die 20 Euro kommen dort 1:1 an.
Ja, also direkter Effekt.
Ja.
Und wenn es jetzt eine Person gibt, die sagt, boah, ich habe da eine super Idee, die ist nachhaltig und ich will es unbedingt umsetzen, aber ich sehe da irgendwie so viele Risiken, also ist total begeistert von der Idee, aber weiß noch nicht, ob es dann sich nachher lohnt oder dann wirklich dann noch nur für die Idee steht, es kommt also auf diese Ängste hoch. Was würdest du so einer Person raten? Wie geht man da vor?
Erstmal ist es toll, wenn du für eine Sache brennst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir hatten es vorhin darüber, dass auch wir durch tiefe Täler durch mussten. Und das Einzige, was sich da durchzieht, ist deine intrinsische Motivation. Ich glaube, das ist die Grundlage. Aber das ist zwar die Grundlage, aber auch so ein bisschen die Kür. Weil nur überzeugt und motiviert zu sein, reicht ja nicht. Also du musst trotzdem noch deine Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben, die sind nicht so fancy. Ja? Die Hausaufgaben sind, schau dir genau den Markt an. Ist es, hast du nur eine Idee oder findest du nur das toll oder findet es auch andere toll? Also sprich, was du jetzt in der Marktanalyse machst, das ist sau wichtig. Also man schreibt auch einen Businessplan nicht nur, damit man nicht nur einen Businessplan geschrieben hat, sondern es zwingt einen, sich mit dem Markt zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich ein Fehler, den es ganz auch viele, die es dann tatsächlich gründen, machen, dass sie viel zu sehr von ihrem Produkt überzeugt sind und in, ja fast in einem also Tunnelblick haben und gar nicht andere sehen, dass sie auch das Produkt verkaufen müssen, sie müssen es vermarkten, dass vielleicht der Need gar nicht so da ist, dass du das zwar siehst, aber die Kunden das nicht sehen, sprich also die Hausaufgaben, die musst du trotzdem machen. Und wenn du dann noch Feuer und Flamme bist und hinter deinem Produkt steht und dir das Sinn gibt oder den Kunden idealerweise auch noch Sinn gibt, dann ist es ein großer Treiber. Aber die Hausaufgaben sind genau die gleichen. Sprich, was rate ich? Mach deine Hausaufgaben. Setz dich hin. Ist es ein Plan? Gibt es einen Markt? Was ist mein USP? Was ist meine Positionierung? Sorry, das sind genau die gleichen Themen. Ob Social Business oder nicht, da steckt ja auch Business mit drin.
Genau.
Ja? Das ist die Pflicht. Alles andere ist die Kür.
Und wie geht man dann vor, wenn man jetzt zum Beispiel ein Team hat, wo eine Person viel mehr auf den nachhaltigen Aspekt irgendwie posiert und als die andere Person, die dann doch nochmal viel mehr Profit getrieben ist, und dann gibt es ja mal schon manchmal Konflikte dann auch in den Teams, das habe ich auch schon ein, zwei Mal erlebt, dass dann unterschiedliche Interessen einfach da waren. Wie geht man da vor?
Tatsächlich in der Hinsicht nicht so sehr, aber andere Themen. Du wirst in jedem Gründungsteam Konflikte haben. Das ist normal, wir sind alle Menschen und meistens sind Gründer oder Gründerinnen auch dann stärkere Persönlichkeit, die auch überzeugt sind oder so, und dann rappelt es mal. Und dann auch später mit Mitarbeitern wird es auch mal rappeln. Das Geschäft ist halt auch mit Menschen, ganz People-Business, ja, auch eben mit Menschen umzugehen. Und das Einzige, was ich rate, deswswegen ist auch die Antwort schon, ich kann keine Pauschale geben, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du offen bleibst, dass man miteinander kommuniziert und auch argumentiert und nicht einfach nur Vollgas, my way or no way geht, weil dann kannst du es gleich in die Tonne treten. Was für eine Firma, wenn du dann schon einen Schritt weiter bist oder so, in meinen Augen sehr gut ist, ist auch mit Werten zu arbeiten, also auch Firmenwerte festzuhalten, auf die man sich dann aber gemeinsam im Konsens verständigt. Was sind Firmenwerte? Da kann ja beides drin sein. Da muss man jemanden dann einen Kompromiss finden. Weil dann hast du eine externe Referenz. Also wenn es nur darum geht, mir gefällt es oder dir gefällt es, dann hast du immer das Thema, weil dann diskutierst du immer A gegen B. Wenn du aber dich auf gemeinsame Werte der gemeinsamen Firma verständigst, dann kannst du, ja, sagen wir, die Argumentation ist auf jeden Fall etwas objektiver, wenn man mal gemeinsame, Wertesysteme festgelegt hat.
Und was würdest du sagen, welche Eigenschaft hast du heute, die du dir früher niemals zugetraut hättest?
Ich war früher sehr, sehr diplomatisch und wollte es immer allen recht machen. Mhm. Ja? Wollte immer gemocht werden oder so. Auch ich glaube, ich habe mehr Ecken und Kanten.
Ja.
Wahrscheinlich kommt es mit dem Alter, ich weiß nicht, ja, die Eigenheiten. Aber das finde ich tatsächlich, ich kann leichter Nein sagen. Mir ist teilweise nicht mal mehr unangenehm, Nein zu sagen oder auch mal jemanden auf den Schlips zu treten. Das konnte ich früher wirklich überhaupt nicht.
Ja. Und was war dann so dein größtes Learning so bisher als Gründer?
Ich habe kein großes Learning.
Ja. Das ist schon ein Prozess.
Das ist tatsächlich ein Prozess. Bei uns ist es jetzt gut gegangen mit Polarstern. Ja? Also der Laden läuft ganz gut, es macht Spaß, es ist toll. Wir konnten unsere Träume so weit umsetzen. Ja? Deswegen, da darf ich mich jetzt auch nicht verblenden lassen.
Ja.
Sonst würde ich sagen, hey, glaub dran, halt an dein Ziel fest. Das hast du sicher auch schon mal gehört. Ja? Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Learning.
Und gibt es denn irgendein Buch oder einen Podcast, der dich besonders inspiriert hat oder irgendwie vielleicht auch zum Umdenken gebracht hat?
Da gibt es ein paar, die ich ganz interessant finde. Jetzt, wenn es ums Thema Energiewende geht und die gesamte Herausforderung, dann ist in meinen Augen Klassiker Jeremy Rifkin, ja. Hat jetzt ganz aktuell ein Buch rausgegeben, The New Green Deal. Und New Green Deal, hörst du jetzt auch überall in der Politik. Die EU-Kommissarin von der Leyen gesagt, dass die größte Aufgabe jetzt ihrer Amtsperiode sei, den Green Deal umzusetzen. Das ist toll, spricht nun quasi die Gesellschaft, die Herausforderung, die Gesamtgesellschaft, die Herausforderung, die Energiewende umzusetzen. Das Buch, das ist gut, aber ich finde das Buch, das er davor geschrieben hat, noch viel besser, das ist die nahezu Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Die so die Zusammenhänge ganz gut, ein bisschen populärwissenschaftlich, ja, aber ganz gut darstellt. Ich fand es super, das muss hier auch jeder lesen, oder zwingst nicht. Ich empfehle es jedem auch bei Polarstern, ja, zu lesen. Sowas finde ich gut. Dann hat mich inspiriert, mal vor längerer Zeit, kennst du wahrscheinlich auch, Timothy Ferris. Mhm. Gerade wenn du gründen möchtest, schadet es nicht, so ein, ja, bisschen diese Mentalität oder die Einstellung zu haben.
Auch mal Nein zu sagen
und so, ja, ich mache jetzt, um straight zu sein und ein bisschen, ja, was wird dann doch hin.
Dann habe ich jetzt auch zum Abschluss noch zwei Fragen. Also stell dir mal vor, du bist mindestens 100 Jahre alt und triffst dein 100-jähriges Ich. Was würdest du gerne von dir hören, was du bis alles im Leben erreicht hast oder was andere durch dich gelernt haben?
Man muss kein Arschloch sein, um erfolgreich zu sein.
Und was würdest du deinem damaligen Gründer-Ich heute mit auf den Weg geben?
Also vor 10 Jahren,
genau, quasi vor dem Tag der Zeit der Gründung, was losging, was würdest du dem Gründer-Ich mitgeben?
Zieh's durch, ja, glaub dran. Und zwar nicht verblendet, sondern es ist immer auch wichtig zu reflektieren, sich rauszuziehen, aber es ist einfach. Es ist enorm befriedigend und sehr toll, sein Ding zu machen. Ob das eine Gründung ist oder Sport ist, ob in der Familie, ist egal. Also sein Thema zu haben, hinter dem man steht und nicht einfach nur so vor sich hin zu sappeln. Ja, das fühlt sich ganz toll an, auch versucht zu haben, seinen Traum zu leben. Mir ging es jetzt ganz gut aus, aber auch wenn du es mal versucht hast und es geht vielleicht nicht so gut aus, ist nicht so schlimm, wie, ja, wenn du 20, 50, keine Ahnung wie viele Jahre immer hätte, sollte, ach, ich würde so gerne. Ja, man kann auch hinfliegen, ist ja nicht so schlimm, dann stehst du wieder auf, sagst, okay, so hat es nicht funktioniert, aber ich glaube, man ist viel zufriedener mit dir. Und unser Leben ist halt zu kurz einfach nur.
Und wenn wir jetzt mehr über Polarstern erfahren möchte oder vielleicht auch bei euch ins Team möchte, also wie erreicht man euch am besten? Wie kann man auf euch
zugehen? www.polarstern-energie.de ja. Oder einfach vorbeikommen im Lindwurmhof. Direkt gegenüber vom KVR in München.
Ja, sehr schön. Gut, ich werde natürlich alle Infos dann auch in die Shownotes machen, auch natürlich deine Buchempfehlung. Dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war ein sehr cooles Gespräch.
Danke dir.
Ich hoffe, du konntest viel aus dem Interview für dich mitnehmen und dass ich nicht zu schnell gesprochen habe, denn ich war so in das Interview vertieft und von den Themen begeistert, dass meine Euphorie mich sehr angetrieben hat. Alle Buchtipps von Florian und weitere Infos zu Polarstern findest du wieder in den Shownotes und schreib mir sehr gerne auf iTunes oder Instagram dein Feedback zu dieser Folge und ich würde mich auch wirklich sehr über eine Bewertung von dir auf iTunes freuen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen tollen Start in den Tag und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, hier im Founder Personality Podcast Evolve, Create, Establish, deine Jasmin.